Dawn of the Dads. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode von Dawn of the Dads. Ein Podcast, wo, kann man eigentlich so sagen, ich und mein bester Freund, der Richie, ins Leben gerufen haben, oder jetzt gerade ins Leben rufen, weil wir die Idee hatten vor zwei, drei Wochen, wir könnten ja eigentlich einfach mal über all die Gespräche, die wir in den letzten zwei, drei Jahren zusammen geführt haben, einfach mal aufnehmen und daraus einen Podcast zu machen. Ich glaube, das ist für uns eine relativ interessante Sache und macht vor allem Spass. Das ist der Richie. Ich stelle dich mal vor, du bist der Richie.
Hoi zusammen. Sali, ich bin der Richie. Jawohl. Wir sind zusammen da als Dads. Und zwar wollen wir gerne irgendwie ein bisschen darüber diskutieren, in der heutigen Zeit, wie es ist als Vater in dieser Welt, wo doch nicht mehr so klare Strukturen herrschen wie in den 60er.
Was ja unter Umständen auch gut ist in gewissen Sachen.
Ist nicht alles schlecht, dass du keinen trockenen Martini bekommst, wenn du nach Hause kommst, arbeiten kannst und die Füße kannst hochlagern, ist vielleicht eines der kleinen negativen Effekte. Aber was sicher ist, ist, es ist eine spannende Zeit und wir sind sicher auch nicht allein mit diesen Problemen und Gedanken.
Mhm. Und der Grund, warum dass wir das eigentlich wirklich, also es ist ja so, wir sind da, muss ich jetzt ganz schnell sagen, wir sind da bei uns in der Cave. Das ist effektiv ein Man Cave, wo der Richie und ich vor etwa, das war letzte Sommer gewesen, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, hat der liebe Richie den Raum bekommen, zum Mieten als Möglichkeit, hat den genommen und dann, der ist relativ gross, es sind zwei Räume, im einen Raum hat das sein Filmstudio und in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, das ist effektiv so ein bisschen unsere Man Cave. Da innen hat es Filmplakate von alten Horrorfilmen, da innen hat es einen alten Plattenspieler, da hat es Instrumente von mir, ich mache Musik. Es hat Toys, wir sammeln Actionfigures. Und ja, also wir haben in den letzten, sage jetzt mal, eineinhalb Jahren, in den letzten zwei, drei Monaten ein bisschen weniger, aber am Anfang definitiv sicher einmal pro Woche haben wir uns da unten getroffen, haben ein paar Bier zusammen getrunken, haben gequatscht und wir haben dann einfach irgendwann mal gemerkt, dass wir eigentlich sehr, sehr oft über uns als Väter reden oder was wir die letzten Wochen gemacht haben. Man muss dazu sagen, wir haben beide Kids, die zusammen abhängen. Wir wohnen sehr nah voneinander und dann hat es sich einfach so entwickelt, dass man immer effektiv, das ist wie so ein bisschen, sind so wie so ein bisschen Therapiesessions geworden, auch für uns, wo wir darüber geredet haben, wie unsere Kids sich entwickeln, was wir richtig und falsch machen, was unsere Frauen stresst uns, was sie gut finden uns. Und ich würde jetzt wirklich mal behaupten, dass wenn wir heimgekommen sind, dass die Frauen zwar immer das Gefühl haben, ja, die gehen jetzt einmal in der Woche runter und trinken ein bisschen Bier und quatschen ein bisschen Mannen-Stuff, aber es ist definitiv so, dass wir eigentlich sehr, sehr viel über unsere Kids geredet haben und uns austauscht haben. Wie würdest du das machen? Wie machst du das? Ah, cool. Also ich behaupte jetzt, man kann sehr, sehr viel daraus rausziehen und lernen, auch von diesen Sessions. Und jetzt, wie eben vorher erwähnt, haben wir beschlossen, dass wir jetzt einfach mal ein Mikrofon dazustellen und das aufnehmen.
Ja, genau. Und natürlich ist, wenn ein Mikrofon da steht und du nimmst es auf, im ersten Moment ein bisschen ein weirdes Gefühl. Wir schauen jetzt mal, wie sich das entwickelt und wie frei wir reden. Es ist eine therapieähnliche Situation, das stimmt, aber eine, die uns definitiv mehr gegeben hat, als gefordert hat. Und neben dem Effekt, dass wir, wie erwähnt, wirklich gute Freunde sind, haben wir doch gemerkt, dass Probleme vielleicht eine andere Farbe haben, aber die gleichen sind und die Lösungen manchmal näher da liegen, vor dir liegen, als du denkst. Und, ja. Und ich glaube, die erste Episode ist ein bisschen das Vorstellen am besten, damit ihr uns ein bisschen kennenlernt und unsere Situation.
Genau, also wir haben jetzt auch überlegt, oder ich habe mir überlegt, oder du sicher auch, was machen wir jetzt in der ersten Episode. Weil ich höre selber sehr, sehr viele Podcasts über verschiedene Sachen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich die Leute auch sehr gerne zuhöre und das sehr spannend finde, auch zu wissen, wer die Leute sind. Und darum haben wir jetzt für unsere erste Episode eine einfachere Aufgabe gestellt, und zwar uns einfach mal ein bisschen zu erzählen, wer wir sind, dass die Leute oder die Hörer ein bisschen hören, was wir eigentlich machen, dass sie sich ein bisschen ein Bild machen von uns, wem es da überhaupt zuhört, wie alt wir sind, was wir arbeiten, was unsere Hobbys sind, was uns bewegt im Leben und ja, genau. Und ich würde glaube sagen, ich weiß es ja schon von dir, aber es ist gleich interessant zu wissen, der Richie und ich kennen uns definitiv seit 20 Jahren. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Wir haben früher im gleichen Club geschafft. Ich als Barman und du als Türsteher.
Ja, das sind Zeiten, ja.
Ja. Und haben uns dann wirklich total aus den Augen verloren und sind dann zufälligerweise, unsere Frauen haben sich dann lustigerweise kennengelernt in der Body mit unseren Kids und haben dann irgendwann herausgefunden, dass ihre Männer sich ja sehr, sehr gut kennen. Und durch das, dass wir sehr, sehr nahe voneinander wohnen, haben wir natürlich angefangen, sehr, sehr viel zusammen abzuhängen und mit unseren Kids zu spielen. Und genau, so ist das gekommen. Und jetzt haben wir gefunden, jetzt machen wir mal den Podcast über das Thema Dads, was ja sehr spannendes und lustiges und auch ein bisschen forderndes Thema ist. Aber ich würde mal sagen, ich glaube, interessant ist ja wirklich, bei dem Dad-Podcast einfach mal zu erzählen, wie viele Kids hast du, vielleicht wie bist du aufgewachsen, wie viele Geschwister hast du, wie genau.
Gut, ja. Fangen machen wir es doch irgendwie, wie man es kennt, aus so Sessions. Heute zusammen, ich bin der Richie. Ich bin Vater seit 20 Jahren. Das stimmt nicht. 18 Jahre, eineinhalb. Mein ältester Sohn ist mittlerweile volljährig. Ich habe aufgehört, Kind zu produzieren seit etwa 2 Jahren. Das heisst, ich habe nochmal Nachzügler gehabt. Ich habe jetzt 2 kleine Kinder, einen Bub und ein Mädchen. Der Bub ist 3,5, das Mädchen 1,5. Und habe durch das irgendwie doch schon einmal als Wochenendvater, muss ich sagen, die ganze Session einmal durchgemacht und jetzt mit den neuen Kindern sehr viel näher erlebe ich es nochmal.
Also muss ich dazu sagen, dein Ältester, der Ian, ist ja aus einer anderen Beziehung.
Genau, das ist aus erster
Ehe. Darum Wochenende der,
genau, oder von ihm? Genau, wir haben uns, als er etwa 2 war, haben wir uns getrennt gehabt und haben dann das klassische jedes zweite Wochenende und mal in der Ferien ein bisschen länger Modell gewählt gehabt. Sind so irgendwie gefahren. Es war nicht einfach gewesen, vor allem am Anfang. Emotional war es doch schwierig gewesen, die Liebe zum Kind aufzubauen und sie nachher irgendwie so zu kanalisieren, dass jedes zweite Wochenende dann irgendwie die perfekte Vaterrolle einnimmst. Für den Ian war es, glaube ich, recht angenehm gewesen, weil er hat alles doppelt bekommen. Hat, vor allem an den Wochenenden, wo er bei mir war, ist glaube ich, ja, alles ein bisschen easier gewesen.
Oh,
ja, ich habe dann so richtig verwöhnt. Ja. Ja, dort strikt, die Wochenende sind für mich heilig gewesen, immer. Es hat es nicht einmal gegeben, dass irgendeine Party oder auch eine Freundin wichtiger gewesen wäre als die Wochenende mit dem Ian. Ja, und nachher, ja, das ist eine Beziehung zu der Ex-Frau, muss ich sagen, ist fantastisch. Ist, nach der anfänglichen, das gibt es ja immer bei nach einem Training, Barrieren, sind wir zusammengewachsen und haben uns dann wirklich die Erziehungsaufgabe so geteilt und sind irgendwie so nahe gewesen, dass wir beste Freunde geworden sind auch. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass wir auch schon alle zusammen in die Ferien gehen. Das ist wirklich Patchwork, weil sie hat dann auch noch mal geheiratet und hat dann auch ein kleines Töchterchen bekommen, das gleich alt ist wie mein zweiter Sohn. Das ist der Jonah, der 3,5 ist. Und ist Scotty so der Riley, das ist die Jüngste. Also von dem her haben wir Glück, dass da kein Gift rum war.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass Dina, deine Ex-Frau, Scotty ist von der Riley.
Ja.
Ja. Das geht, ja, das kann man machen.
Also, ja, aber ja, machen kann man heute alles. Ja, also, ja. Es funktioniert auch.
Ah, cool. Ja.
Und dann mit meiner jetzigen Frau, die heute geheiratet sind, sie ist Neuseeländerin. Kulturell ist es ganz interessant, irgendwie, wie wir uns immer wieder merken, dass es doch ein bisschen eine schweizerische Art gibt, wo wir selber gar nicht wahrnehmen, wo viel viel, viel verkrampfter sich anfühlt, mit Kindern umzugehen, mit Familie umzugehen, als zum Beispiel in Neuseeland. Ich nehme an, das ist in anderen Ländern auch so.
Ja, viel weiter kann man auch nicht gehen, als Neuseeland, von uns aus.
Du musst schauen mit dem Genpool, oder? Ja. 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 Nein, das war so das gewesen. Und ich habe doch, was vielleicht auch speziell ist, ist, wo in der ersten Ehe, wo ich zusammengekommen bin, habe ich einen reinen Money-Job gemacht, habe dort programmiert für eine Bank. Und es ist tatsächlich so langweilig, wie es klingt. Ich habe dort aber sehr gut verdient, aber sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, so eine Unzufriedenheit und ein sich gefangen fühlen in dieser Welt, in dieser Beziehung, dass es ein bisschen zum Scheitern verurteilt war. Von Anfang an. Dann war ich mich in Befreiungsschlag mit allem und bin dann selbstständig geworden, dort, wo mein Herz liegt. Produzieren von Bewegtbild. Klingt irgendwie
verdammt spannend. Produzieren von Bewegtbild.
Ich darf nicht sagen Film. Wir sind ja kein Film. Wir sind mehr irgendwie halt auch Auftragsarbeit. Aber gewachsen aus dem Wunsch, irgendwann mal Geschichten zu erzählen, die vielleicht die Leute interessieren. Ja, und so ist es jetzt, dass ich selbstständig bin. Dass ich meine eigene kleine Firma habe, wo wir das Bewegtbild klingt geil, oder? Bewegtbild produzieren
damit. Sagen wir das so im Business?
Ja, du sagst es heutzutage so, weil du kannst ja sagen Werbung oder du kannst ja sagen irgendwie Corporate-Produktionen, wo du für Firmen irgendwelche Imagefilme machst. Aber es ist so weit heutzutage, dass man Bewegtbild vermutlich treffender benutzt.
Mhm. Also du bist auch jemand, wo der Ian auf die Welt kam, bist du was Programmierer gewesen, oder was? Mhm. Aber du bist definitiv wie ich auch jemand, ich bin ein riesen Musikfreak, du bist auch jemand, der sehr etwas muss machen wo dich ein bisschen ausleben kannst.
Also, kreativ, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist schon so. Ja. Das Gitter. Was es definitiv nicht gibt, oder was eine Illusion ist, ist, dass du irgendwie die Sicherheit hast. Es hat so oft gegeben, dass vor allem dann mit Familie, dass du irgendwie nicht sicher warst, wie kannst du die nächste Miete zahlen. Ja.
Ja, das dafür, ist, ja, das ist krass, vor allem wenn es gut geht, ist sehr schenkig gsi, aber
ja,
trotzdem.
Kann ja teuer werden. So ist es ja nicht. Ja, gell, vor allem eben, wenn dann doch irgendwie das Gericht entscheidet, wie viel pro Monat musst du abdrucken, das ist, wie es ist. Und da will ich überhaupt keine Tränen vergüssen. Es ist, wie es ist. Es ist fair gewesen. Es ist immer noch fair. Aber es ist nicht immer einfach. Aber was da gibt ist und was der Job dann, wenn du so einen kreativen Job machst, hast du wie ein Ventil.
Ja.
Ein Ventil, du hast eine Welt, eine eigene Welt, wo halt dann auch klingt jetzt völlig krass, aber wo dann halt auch ein bisschen kinderfrei ist oder so die alltäglichen Sachen und Pflichten ein bisschen wegnimmst, um mit dir einen Raum zu schaffen, um kreativ sein.
Ja, aber was man muss sagen, also ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile, vor allem jetzt eben die letzten zwei Jahre, muss ich sagen, es war sehr intensiv gewesen, wo wir immer wieder da unten gehockt sind. Und was ich glaube wirklich kann sagen, ist, du bist ja eigentlich sehr ein zufriedener Mensch. Also du bist sehr ein optimistischer Mensch, du steckst extrem viel Energie in deine Kinder. Also es ist schon definitiv, du bist nicht einer von diesen Dads, der nicht selber Hand anlegt oder irgendwie findet so mal, also du bist immer irgendetwas am machen. Und von dem konnte eben auch ich profitieren als Dad, weil ich bin Vater von einem 3-jährigen Sohn, er heißt Jamie, und ich bin 40 geworden, das Jahr. Und ich bin in dem Sinn, gut, heute ist das ja eigentlich nicht mehr so wie früher, aber ich bin relativ spät Vater geworden, mit 37.
Und wenn du das so sagst, dann bin ich eigentlich Grossvateralter, ich bin 45 und über 40 war, als ich nochmal Vater geworden bin. Ja. Ja, aber das ist ja so.
Aber durch das, wie wir so viel zusammen geredet haben, ich meine, ich habe natürlich extrem viel, ich habe ja nicht gewusst, wie das geht, Vater sein. Also ich habe es nicht gewusst, weil mein Vater nie wirklich rum war, sondern für mich war es halt das erste Kind. Und durch das, dass ich dich so nahe hatte mit der Familie, konnte ich natürlich extrem viel lernen. Und du bist auch immer der, ich muss dazu sagen, praktisch jeden Samstagmorgen oder irgendwie am Sonntag telefonieren mit zusammen, okay, was macht ihr heute? Okay, komm, ich komme mit, wir gehen auf die und die Burg mit den Kids. Oder wir gehen dort an Kilby. Und ich glaube, wenn ich dich da nicht im Umfeld so nahe gehabt hätte, muss ich ehrlich gesagt sagen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht ein anderer Vater, aber wäre alles komplett anders verlaufen die letzten 3 Jahre, seit der Jamie auf der Welt ist, als wie es jetzt ist. Und ich kann mir es eigentlich nicht besser vorstellen, als dass es jetzt ist. Und das ist definitiv sehr, sehr ein grosser Verdienst von dir. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt.
Danke, das ist schön, wenn ich das recht habe. Ich hoffe, meine Frau sieht das gleich. Ja. Das Ding ist, die erste Geschichte, ich meine, das Positive ist eine Verlagerung. Ich glaube, eine natürliche Verlagerung, dass du ziemlich schnell merkst, dass der ganze Scheiß, wo die stresst, fertig macht und lässt irgendwie einen Latsch ziehen, nicht relevant ist. Mhm. Weil Kind ist, seien wir ehrlich, ist ein unhuren Job. Es ist extrem fordernd. Es zieht Energie, aber
wenn man ihn richtig schön, will machen.
Wenn man ihn richtig macht. Mhm. Aber wenn halt siehst, was dann. Was, für die Kinder ist das scheißegal. Weißt? Und ich glaube, ein Kind, wenn es das überkommt, was wir versuchen zu geben, und das ist irgendwie Aufmerksamkeit und Liebe, spielt der Rest nicht mehr so eine Rolle. Und das hat mir selber extrem gut getan. Also, weißt, ich bin immer noch nicht der tanzende, zufriedene Hippie im Alltag, wo irgendwie sagt, alles ist eigentlich nicht so wichtig. Ich probiere einfach daran zu arbeiten. Und das hört dann nicht auf. Und das andere, das zweite, das dritte, wenn andere um dich herum hast, wo die gleiche Situation durchmachen, es gibt, glaube ich, nichts Wertvolles.
Ja.
Das ist ja absolut. Das ist das grösste Problem in meinen Augen, das die heutige Zeit mit sich bringt, ist eine Isolation. Wenn Leute Vater oder Eltern werden, dann in dem Moment fängt so ein schleichendes sich in ein Schneckenhaus zurückziehen an, man tut sich sozial isolieren. Und wacht dann irgendwann auf und die Kinder sind vielleicht dann so 10 und du musst nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geben und sie in ihre eigene Welt. Und du merkst, ich kann rundum irgendwie einfach so alles verstauben lassen. Und die Freundinnen und die Leute, die nicht parallel zu dir das Gleiche durchmachen, sind dann plötzlich nicht mehr rum. Und das ist so, oder?
Also ich merke es auch bei mir. Ich habe gerade gestern mit einem guten Freund geredet, über das Telefon, der von Schweden ist, der mir gestern erzählt hat, dass er Vater wird. Er ist 37 und er hat mir gesagt, er hat extrem Respekt vor dem. Und dann habe ich nur schnell irgendwie 5 Minuten mit ihm geredet und habe ihm schnell so ein bisschen erzählt, oder beziehungsweise so ein bisschen Mut gemacht, aber halt so, wie es für mich auch war. Ich meine, für mich ist ab dem Moment, wo der Jamie auf die Welt kam, ist für mich grundsätzlich jeden Tag, und das meine ich wirklich ernst, einfach sehr ein cooler Tag. Weil einfach nur schon der Aspekt, dass du am Morgen kannst dein Kind aus dem Bett holen, wenn er ruft, der Jamie ruft jeden Morgen, Papi, Mami, aufstehen, rauskommen, Windeln verplatzt gleich. Und das ist einfach das Erste, was ich am Morgen höre, egal wie viel ich geschlafen habe, ich muss einfach schon lachen. Und der Tag fängt einfach schon mal lustig an. Nicht unbedingt super gut oder keine Ahnung. Ich finde es auch schön, wenn die Sonne draussen scheint und wenn es nicht regnet wie heute einmal. Aber es ist schon mal so, das Erste, was am Tag passiert, ist schon mal so, du verwachst mit einem Schmunzeln.
Nein, ich würde auch schmunzeln, wenn ich aus einem anderen Zimmer würde hören, guten Morgen, meine Windeln verplatzen bald. Bei uns ist es so, dass Kids kommen ins Bett.
Ja.
Oder also du wachst auf und hast irgendwie einen kleinen Fuß im Gesicht. Oder keine Decke mehr. Oder weißt, es ist schon anders. Und es ist ein Klassiker. Ich meine, mittlerweile, das ist auch so etwas, wo dauernd Diskussionen da sind. Und Google hilft definitiv nicht, wenn ich euch draußen etwas sagen kann. Was das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist nachschauen, wie es dann machen sollst. Weil es gibt keine Regeln. Wenn es für dich irgendwie nicht stimmt, ändere etwas, versuch Sachen aus. Und wenn es stimmt, scheißegal, was die anderen sagen.
Ja, und jeder Kind ist komplett anders.
Ja.
Es gibt ja kein Manual, weil jeder Kind ist komplett anders.
Ja klar, es gibt die Manuals, weißt, wo die sagen, hey, schau jetzt, nach spätestens 5 Minuten wird abgestellt, dann müsst ihr nach irgendwie 2 Monaten im eigenen Bett schlafen. Dann gibt es die, das finde ich auch ja ganz super, ist die Lassi-Brühlen-Regeln. Ja. Das tut nicht sehr gut. Früher, ich weiss, ich habe mit meiner Mär auch über das geredet, und sie gesagt, früher haben wir gesagt, weißt, das ist gut für die Stimme. Lass sie schreien, das entwickelt eine gute Stimme. Also wenn sie mal Opernsänger werden wollen, dann nur, weil sie genug geschrien haben als Baby.
Ja, ja.
Das ist so Bullshit.
Ja. Also gut, wegen jedem, also das wissen wir ja besser, wenn wir dann niemandem erklären, wegen jedem sage ich renne jetzt auch nicht.
Nein, du darfst nicht, also was ich nicht sagen ist, du darfst sie nicht, so, also das sehe ich so, wir schauen darauf, dass wir sie nicht so pampern, dass wenn sie irgendetwas, was ihnen nicht passt, dass sie einfach irgendwie sie schreien und mich kommen und vertätseln sie und heben sie und nehmen sie und sagen, hey, ist alles gut. Und du siehst, weißt, wenn es umgeht, das ist der Klassiker, das finde ich so eine coole Phase, so um die eineinhalb, zwei, geh jetzt irgendwann um, dann schau jetzt zuerst dich an, ob du es gesehen hast. Und wenn du es gesehen hast, fangen sie an zu brüllen. Mhm. Das sagt wie alles. Ja, ja. Wenn es wirklich weh tut.
Und ich glaube, das ist aber auch so ein Moment, das habe ich eben das Gefühl, wenn man dort dann eben immer springt, dann kann das extrem viel für die Zukunft des Charakters schon leiten. Ja. Ja. Und das sind so kleine Sachen. Das sind so ganz kleine Sachen. Wenn, also weißt, ich behaupte jetzt mal mit dem Jamie, meine Frau und ich, wir sind auch nicht gerade immer am Springen, aber wir haben schon festgestellt, wenn wir so ein bisschen bei unseren Kollegen, die Kids rum haben, also da gibt es Sättige, die auf dem Bauernhof aufwachsen, also ich meine, die fallen alle 5 Minuten rum und das interessiert niemand. Und du merkst schon, die sind schon, also Jamie ist schon auch, ich würde sagen, er ist nicht der Toughste, aber er fängt auch nicht gerade wegen jedem Seich an, brüllen, aber du merkst schon, dass wir definitiv, weil es halt unser einziges und das erste Kind ist, vielleicht schon noch ein bisschen aufmerksamer sind, als wir vielleicht selber sogar gern wären.
Ja, weißt, du musst ja nicht ins Extrem gehen. Also, weißt, du musst nicht sagen, dass du kommst, keine Umarmung über, wenn es nicht mindestens blutet oder die Finger nicht mehr kannst bewegen. Ja, genau. Oder? Also, das ist schon so. Aber weißt, das Thema ist für mich ein Thema, wo ich keine wirkliche Lösung habe, sondern ich denke, es ist so situationsbezogen, weil die Tagesform des Kindes macht ja auch sehr viel aus. Es gibt Tage, wo es einfach extrem aufmerksamkeitsbedürftig sind. Und dann gibst du mehr. Mhm. Aber es ist so, gesunder Menschenverstand, blöd.
Ja.
Man sagt blöd, gesunder Menschenverstand, aber es ist doch auch sehr viel gemacht, wenn du den gesunden Menschenverstand brauchst. Mhm. Also ich glaube ehrlich nicht, dass du ein Kind musst ihre Konsequenz erziehen, die es nicht zulässt, dass eine Tagesform relevant ist.
Ja. Ich finde es auch wichtig, dass ich habe mir immer überlegt, wie denn das ist, wenn ich dann, oder bevor ich ein Kind hatte, habe ich auch viele Freunde mit Kindern und ich muss dazu auch sagen, ich habe schon immer hure gern Kind gehabt. Also ich habe es immer mega lustig gefunden, mit denen zu spielen und ich habe mit denen auch stundenlang daran gespielt. Und aber ich habe gemerkt, dass es auch eben im Alltag, also du musst auch nicht, auch wenn du gern spielst mit denen, du musst. Meine Frau hat mir immer vorgeworfen, dass ich Jamie viel zu viel Aufmerksamkeit gebe. Wenn er will spielen, dann will, dass ich mit ihm spiele und dann renne ich immer, weil ich immer das Gefühl habe, das ist mir pflichtig als Vater, auch mit meinem Kind zu spielen. Und sie hat dann irgendwie auch gefunden, ja, aber lass ihn doch mal selber spielen. Und dann hat mir ein guter Freund von mir erzählt. Und das habe ich wirklich sehr zu Herzen genommen, weil es hat absolut Sinn gemacht. Und ich habe mir das noch nie überlegt. Da hat er mir gesagt, was extrem wichtig ist, ist, dass Kinder lernen, was langweilig ist. Weil das wird extrem vielen Kindern heutzutage genommen. Dass es nie langweilig ist. Weil alle haben das Gefühl, oh nein, du willst spielen, ich muss gerade rennen, ich muss gerade mit dir Zügli bauen, ich muss mit dir Lego spielen, ich muss mit dir ein Büchlein anschauen, was ja gut und recht ist. Aber wenn es jemandem langweilig ist, oder wenn es einem Kind, auch einem Erwachsenen, wenn es einem Kind langweilig ist, dann entwickelt man Produktivität. Und ja, dann fängt man an zu überlegen, ich könnte eigentlich mal das ausprobieren.
Aber
dann
das ist schwierig. Das ist sehr schwierig in einer Welt, wo eine Reizüberflutung so präsent ist. Ich meine, schau, der 18-Jährige, der Ian. Ich bin absolut gestoked, wenn ich sehe, wie er gelernt hat, umzugehen mit dieser Flut an Möglichkeiten, sich abzulenken. Anstatt, ich meine, wo wir aufgewachsen sind, Ich weiß noch, wie es ist, wenn ich um 12 Uhr fertig ist mit Fernsehen. Und auch wenn ich...
Wenn einfach nichts mehr gekommen ist, meinst du?
Ist nichts mehr gekommen, fertig.
Ein Standbild.
Noch die Schweizer Nationalhymne, wenn du Schweizer geschaut hast. Und viele andere Sender hat es eh nicht gegeben.
Ist das oder? So gewesen? Ja, ja, das habe ich im Fall nicht mitbekommen. Was, um 12 Uhr ist dann die Nationalhymne
genau,
gekommen?
Genau.
Ernsthaft?
Ja, und dann irgendwie Ameisenkrieg, D-Spiel, der ganze ist ein
Sissel. Also um 12 Uhr, wenn Sendeschluss ist, ist die
genau,
Nationalhymne?
Genau, ist noch einmal die Nationalhymne gelaufen und dann ist fertig gewesen.
Krass.
Und sonst, also weißt du, das Internet, fucking sagen, wir müssen nicht irgendwie darüber diskutieren, ob das jetzt schlecht ist. Es ist Fakt, es ist so. Heute kannst du dir alles holen, was du willst. Mhm. Und es geht nicht mehr darum, dass du warten musst, bis es kommt, sondern du kannst es dir holen. Mhm. Und was beim Ian war, ist, er hat die Bubble aufgebaut, wo er wie ein Schutzschild um ihn herum, wo er nur noch das wirklich zugelassen hat, zu konsumieren, was er wollte.
Ja.
Also, das heisst, der Aufbau von dieser Bubble ist etwas, das ich ihm nicht beibringen konnte, weil ich es gar nicht gekannt habe. Mhm. Ich habe nicht gewusst, weißt, das Handy wegnehmen. Klar, es hat eine Phase gegeben, wo man sagen musste, so
hey, der Klassiker, oder?
Der Klassiker, ich muss das Handy wegnehmen am Abend, um 10 Uhr ist fertig, Handy. Du hast eine Aufgabe, als Eltern in eine andere Welt zu zeigen, aber du kannst sie nicht beschützen davon. Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht sogar ein Vorteil, den sie haben gegenüber uns, dass sie schon mit dem aufgewachsen sind. Und durch das irgendwie ist es wie normaler, einfach mal das liegen zu lassen, weil es ist ja sowieso immer da. Und es ist ja nicht so, dass Kids unbedingt mehr am Handy hocken als wir Erwachsenen. Also das muss ich im Fall auch mal dazu sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Phasen, wo es etwas besser ist, aber ich bin auch... Also, Instagram und Facebook und YouTube. Und ich meine, ganz ehrlich, meine Frau ist im Liechtenstein heute, seit dem Freitag, mit dem Jamie bei ihrem Vater. Und heute hat es einfach wirklich, ich bin aufgestanden, es hat geregnet bis heute Abend und ich habe heute nichts anderes gemacht, als einfach auf dem Sofa gehockt und YouTube-Filme geguckt. Das passiert wirklich selten. Aber das ist ja irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Musikvideos geschaut und wichtig ist ja nur, dass den Kids kannst sagen, dass Prioritäten sehen, wenn sie wissen, okay, jetzt muss ich etwas anderes machen, weil das andere ist einfach wichtiger.
Korrekt.
Oder? Und das ist, glaube ich, recht schwierig, ab wann, dass man das einem Kind klar macht.
Für mich, die Antwort habe ich gefunden darin, dass ich sage, ich zeige ihm alternativ oder zeige nicht. Jetzt, mit der Reihe wird es genau gleich sein. Und es fängt an, schenken ein Sackmesser mit 5. Und ich weiss, die Leute draussen findet, hey, bist du nicht ganz sauber. Aber zeigen, wie man schnitzt. Zeigen, dass ich vom Körper wegschnitzt. Das ist so eine kleine Geschichte. Geh mit ihnen in den Wald, geh mit ihnen ins Museum. Mhm. Bist kreativ, indem du ihnen eine Offline-Welt zeigst. Und dann, wenn du es richtig machst und es geil ist, dann ist Campen plötzlich so viel cooler.
Mhm. Das sind die Erinnerungen, die du behaltest. Dann,
genau. Oder? Und das nimmst du mit.
Oder? Das andere sind ja keine Erinnerungen. Das ist ja immer da. Das ist immer wieder abrufbar. Mhm.
Ich will jetzt da gar nicht irgendwie einen auf grosses Vorbild machen. Ich liebe YouTube und Handys. Es gibt immer wieder Momente, wo das für mich das Heiligste ist, ihm einfach das Handy geben und irgendwie Netflix einstellen. Da habe ich mal 15 Minuten Ruhe. Ich mache das ja auch. Und du limitierst halt einfach auf entweder die Momente, wo du einfach keine Nerven mehr hast, oder dann gibt es als wie wir es nennen, als Treat, als Belohnung.
Genau.
Oder?
Jetzt es ist ja nichts Schlimmes.
Nein.
Ich habe das im Fall erst jetzt realisiert. Ich habe immer gesagt, ja, wenn der Jamie auf der Welt ist, gut, das erste Jahr ist es sowieso noch kein Thema. Aber ich habe dann immer, wenn wir am Restaurant sind, essen oder früher, und ich habe die Kids gesehen, dort hocken mit dem Handy und irgendwie Trickfilm schauen, da habe ich gesagt, gefunden, das ist ja aber eine hure schwache Lösung der Eltern, einfach irgendwie den Screen vorne an zu tun. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich einfach definitiv geändert. Also ich meine, ich bin ja in den 70er Jahren noch nicht 40 und in den 80er und 90er auch noch nicht. Aber heute ist es definitiv so, also wir geben am Jamie mit, oder wenn du im Flüger bist, oder einfach weisst, okay, du brauchst ja auch mal deine Ruhe. Also weißt, vor allem, du willst ja vielleicht einmal zu Nacht essen mit deiner Frau und deiner Familie. Ohne dass du den Kid am Grossmami bringen musst. Du willst ihn ja vielleicht einmal dabei haben. Und das geht dann halt einfach nicht. Und ich finde das dann auch, also wir haben jetzt auch angefangen mit dem, dass wenn wir im Resti sind, dass natürlich er irgendwie das Essen irgendwie so schnell wie möglich bekommt, dass er irgendwie, oder halt schauen, dass wir irgendwie Restis gehen, wo es halt irgendwie wie im Sommer jetzt, gut, der geht jetzt leider wieder vorbei, aber dass wir noch mit anderen gehen, wo er halt einfach auch sich mehr oder weniger ein bisschen frei kann bewegen.
Ja, aber dann ist okay. Das ist aber auch cool. Es gibt ja auch immer mehr Orte, wo es doch tatsächlich auch an Families denken, wenn du Spielplatz oder Spielecke hast. Aber ganz ehrlich, ich meine, das, was du sagst, mit der Zeit und der Energie, es geht dort mir nichts näher, was mich ganz ehrlich so verrückt macht, ist so die shiny Hipster-Daddies, die mit einem Lächeln mit dem Kinderwagen am Morgen rumfahren und du schaust sie an, dann findest du, what the fuck?
Meine, hey, stimmt doch nicht!
Stimmt doch nicht, ist doch fucking fake. Und, also, entweder hast du eine Nanny daheim, die du nachher kannst abgeben kannst, oder irgendwie, hast du irgendwie von beiden Seiten Großeltern, die die ganze Zeit schauen.
Gut, ich glaube, es ist noch ein rechter Unterschied, ob du zwei Kids hast. Ich meine, du hast einen, Jonah ist 3,5 und Riley ist 1,5, oder? Und ich meine, ich bin natürlich schon die erste, sag jetzt mal, James ist im November auf die Welt gekommen. Im nächsten Sommer habe ich fast jeden Tag, wenn es schön war, mit ihm einen Kinderwagen reingepackt und bin mal 1,5 Stunden gelaufen. Aber mit zwei Kids geht das ja dann schon wieder nicht mehr.
Well, also nein. Es geht nicht so, das stimmt. Und ich meine, jeder, der sagt, zwei, mach es einfacher. Das ist normalerweise der Trick der Frauen, um irgendwie zwei zu haben. Es ist alles okay, es ist wunderschön, zwei zu haben, aber es ist double trouble. Also es ist, sobald irgendwie die sogenannten Terrible Twos, die Nörgeli-Phase durch hast, meint, dann fängt die nächste Jahr damit, oder? Und es macht es nicht einfacher, es macht es viel komplizierter. Ich suche jetzt etwas Positives. Das Positive ist, du hast wirklich irgendwie, wenn du heimkommst, musst du arbeiten, weißt du, es geht los mit Rambazamba. Also, du hast irgendjemand, wo du ankommst, wo mit Liebe überflutet wirst und sie versucht sich noch gegenseitig dann, zu überbieten mit Daddy da, Daddy dort. Und meine Frau schmunzelt damals genommen und sie nützt es dann auch irgendwie in einer charmanten Art und Weise aus, indem sie fragt, ja, wer soll jetzt, willst du, dass der Daddy oder das Mami zusammenputzt? Oder? Logisch ist dann immer der Daddy. Und wenn du geschlossen bist, irgendwie musst du den Humor behalten und machst es dann. Aber es ist so, wenn du es nicht schaffst, irgendwann mit dir eine Ecke zu finden, wo die Batterie wieder laden kannst, dann Schlitter ist schnurgerade auf ein...
Wenn du ein Kassventil
hast. Wenn du ein Kassventil hast, schnurgerade, schlitterst du auf eine Art, wie sagen wir, dem älteren Burnout, wo es nicht einfach ist.
Ich habe mal in einem anderen Podcast oder in einem Hörbuch, wo ich mal gehört habe, auch von einem Vater, der einen Podcast hat, The Dad's Edge Podcast heißt der, das ist der amerikanische, was ich sehr interessant finde, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, den zu hören. Der hat einmal gesagt, und das habe ich extrem spannend gefunden und mir zu Herzen genommen. Und zwar hat er gesagt, das Egoistischste, was du als Vater machen kannst, sei permanent für die anderen da zu sein. Und dann habe ich auch also gedacht, hey, aber das geht ja irgendwie überhaupt nicht auf.
Okay.
Und dann hat er gesagt, der Grund ist, weil irgendwann gibt jeder auf. Und dann explodiert es. Sprich, das Wichtigste für jeden Vater oder für jede Mutter ist, dass du dir Zeit nimmst für dich selber, weil alle saugen von deiner Batterie. Oder du hast das Gefühl, du musst allen einen Pol geben oder ein Kabel an deine Batterie, dass sie Spass haben und dass sie Unterhaltung geliefert bekommen. Ob sie jetzt irgendwie der Frau ist, irgendwie das helfen oder das helfen oder das helfen. Aber es ist extrem wichtig. Und das wird jetzt auch weitergehen. Dass jeder Vater sich wirklich nicht davon schämt oder nicht davon fernhaltet. Einfach irgendwie vielleicht, du hast ja, glaube ich, am Samstagmorgen ist dein Morgen.
Ja, wir probieren, wie das habe ich mit ihr abgemacht, dass ich einen halben Tag habe, wo ich nicht in der Pflicht bin.
Genau.
Pro Woche einen halben Tag, genau.
Was du dann mit dieser Zeit machst, das ist dann rein dir überlassen. Du gehst irgendwie, gewisse gehen joggen, andere machen das, dritte gehen Musik machen, vierte schauen einfach Fernsehen.
Aufs Sofa hängen und nichts machen, genau. Genau. Nichts machen für ein paar Stunden.
Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt.
Weil das ist sehr schwer im Fall.
Also, ja, das glaube ich. Es ist sehr wichtig, weil ich habe das Gefühl, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist eigentlich nur schlussendlich positiv für deine Kinder oder deine ganze Familie, weil das sind die Momente, wo du mal kannst Zeit aufholen für dich selber, Batterien laden. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man das seiner Frau oder seinen Kids, muss es ja nicht erklären, aber dass seiner Frau das kann erklären, dass sie das versteht, wie sie das ja auch braucht. Also ich sage das zum Beispiel, dass bei uns zwei ist sowieso ein Klassiker. Wir nehmen noch viel am Sonntagmorgen, nehmen unsere Kids und fetzen irgendwo hin. Gut, bei mir ist halt nur ein Sohn, sprich meine Frau kann am Sonntagmorgen, oder sie hat sicher zwei, drei Mal pro Woche Tage, wo sie zwei, drei, vier Stunden einfach zu Hause hängt, komplett alleine. Vielleicht noch mal gleich schlafen oder so. Und gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, weil ich bin selbstständig war, selbstständig. Wir können uns die Zeit ein bisschen planen. Aber ich finde das sehr wichtig. Und Leute, die nicht selbstständig sind, die irgendwie vom Freitag, bis am Freitag am Abend arbeiten müssen, dass sie es eben genau vielleicht so machen, dass sie aber sagen, hey, schau, am Samstagmorgen ist einfach mein Morgen. Da gehe ich mit meinen Kollegen das machen oder bin einfach alleine oder was immer. Das hat überhaupt nicht mit Egoismus zu tun, sondern es ist einfach sehr wichtig auch. Weil sonst irgendwann fährst du gegen eine Wand. Irgendwann explodiert jeder.
Absolut. Und ich meine, weißt du, zwei Sachen. Das Erste, du wirst, wenn es. Und da muss man sich in meinen Augen auch wirklich ehrlich eingestehen, du wirst zu einem Opportunist.
Zu einem was?
Opportunist. Du versuchst.
Was das heisst.
Du tust dich Gegebenheiten tust du zu deinem Vorteil ausnutzen. Und zwar ziemlich emotionsfrei. Und das heisst zum Beispiel, ich gebe dir ein sehr anschauliches Beispiel. Am Morgen dein Geschäft verrichten wird nicht mehr zum einfach schnell aufs WC gehen, sondern das wird so einer von diesen kleinen Havens, wo du sagst, ich hocke einfach irgendwie auf den Topf und ich habe meine, von mir aus, 20 Minuten, wo scheißegal ist, was rundherum passiert.
Ja.
Ich kann sagen, hey, ich bin auf dem WC.
Ja, ja.
Ich könnte es in 5 Minuten. Ich könnte es in 5 Minuten easy erledigen.
Das
muss ich nicht einmal. Aber dann kann ich mein blödes Handygame weitermachen oder Zeitung lesen. Aber das ist dann einfach so ein Ort, wo ich sage, okay. Und wenn es dann heisst, hey, hilf schnell machen, und dann sagst du einfach, hey, sorry, ich
bin in 20 auf dem Minuten wieder da.
Genau.
Ja.
Das Zweite ist, dass die Batterie halt heutzutage viel schnell leer wird. Und das will keine Frau hören. Aber es ist ein Fakt, dass wir in dieser Welt, in der wir sind, und das wollen wir ja auch, wenn wir wollen, das funktioniert, müssen wir mehr als einen Job wirklich gut machen. Und es sind etwa 3 oder 4 Jobs. Ja. Ich habe heute tatsächlich Fischstäbli, die ich zum Nacht gekocht habe, 3-mal im Ofen gekehrt, damit es perfekt wird. Ja. Ich will das ja auch versuchen, den Job gut zu machen. Wenn du aber heimkommst nach einem strengen Tag, gibt es dann halt oft, dass du findest, hey, jetzt will ich einfach schnell anhocken. Jetzt will ich einfach schnell anhocken und meine Ruhe haben. Und wenn du auf das versuchst zu beharren, dann vergiss es. Also du musst deine Momente suchen und die Momente musst du wirklich irgendwie pflegen. Du kannst nicht das Gefühl haben, du könntest dann heimkommen und alles um dich herum nimmt Rücksicht. Weil das, was du nicht überkommst von Kind, ist Rücksicht. Und zwar, sie verstehen das System nicht. Sie verstehen, das ist wenn wir ehrlich sind, ein weirdes Gefilde, wo du dich drin bewegst. Wenn musst du irgendwie der Nährer sein jetzt bei uns, wo ich finde es extrem schön. Andere würden sagen, das Rollenbild ist doch veraltet. Aber meine Frau hat sich entschieden, sie will gerne nicht arbeiten. Sie will gerne daheim sein. Sie will gerne den Haushalt managen und Mutter sein.
Ja, was ein riesiger Job ist.
Fuck yeah.
Also, ich sage dir,
ein Samstagmorgen mit den Kids unterwegs
ja.
ist kein Vergleich zu einem halben Tag im Büro.
Ja, oder? Ja, weil im Büro, wenn du im Büro bist, dann bist du wenigstens... Klar, du bist am Arbeiten, aber du kannst zwischendurch auch etwas machen. Und ja. Das kann eine Frau eben unter Umständen nicht. Und das sind wie beide Seiten. Und ich meine, wir machen ja den Podcast auch nicht aus dem Grund, zum finden, wir sind Väter, wir müssen arbeiten und dann kommen wir heim und dann müssen wir weiter arbeiten, wir sind zu arm. Das ist überhaupt nicht der Grund.
Nicht?
Sondern,
ist anscheinend nicht so, wie ich gedacht habe. Ich meine, das ist ein absolutes Hate-Gefühl gegen irgendwie die heutige Zeit. Und die Frauen, also, sehen uns in dem Fall auch. Nein, Spass beiseite. Nein, es ist nicht... Es
also ich bin auch schon zwei Wochen mal, wo meine Frau auf Amerika arbeiten musste, bin ich zwei Wochen, wo der Jamie... Wie alt war er da? Ja, dort war er erst etwa 8-9 Monate alt. Bin ich wirklich zwei Wochen mit ihm alleine zu Hause gehockt. Also zu Hause gehockt, wir haben jeden Tag. Und es ist wirklich krass, also du bist... Ich habe das erste Mal wirklich realisiert, was das für eine Aufgabe ist. Weil du stehst auf am Morgen. Also gut, der Mann steht ja dann schon mit auf, aber der will ja dann zum Morgen essen und der will dann duschen, weil er noch muss arbeiten muss. Und der ist mit seinem Kopf schon noch mit anders, weil er vielleicht einen wichtigen Termin hat, wo es ihm viel Geld geht oder was auch immer. Aber du bist als Frau, sagen wir mal in der Regel, wenn du Hausfrau bist, permanent am Machen. Weil in der Zeit, wo sie dann Mittagsschlaf machen, kannst du ja dann endlich mal das andere Zeug machen, wie zum Beispiel Wäsche machen oder abwaschen oder vielleicht mal Staub saugen oder vielleicht mal ein paar Telefon machen, wenn es um den Kinski geht oder was auch immer. Und ich habe das zwei Wochen erlebt. Ich habe es zwar recht cool gefunden, aber ich habe es, glaube ich, auch nur darum so gut überlebt, weil ich gewusst habe, nachher kommt sie wieder und dann kann ich dann wieder arbeiten und habe dann wieder meine Ruhe. Und da muss ich auch wirklich, also dort habe ich wirklich gemerkt, also da muss man jeder Hausfrau eine riesen Krone machen. Und so Sprüche wie, ja, du kannst ja den ganzen Tag zuhause sein. Also jeder Mann, der so etwas sagt, wo nicht...
Hat es nie selber gemacht, ja.
Ja, der hat einfach keine Ahnung und, ja, und hat keinen Plan, wie das, was das für eine Aufgabe ist.
Also Schatz, hast du gehört, wenn du das hörst und es mal auf Englisch übersetzt wird, das nächste Mal, wenn die Kinder schlafen, bitte Staub saugen. Abwaschen wäre super. Nein, es ist meine Frau, Carly, hat eine Superpower.
Mhm. Schon, gell?
Die Superpower, die sie hat, ist, sie kann immer schlafen, wenn sie will.
Das ist krass.
Das heisst, sie kann...
Ich kann das in dem Moment,
ich vergiss es.
No way.
Da gibt es einen Moment, egal welche Zeit am Tag, wo irgendwie dann die Riley schlaft und der Jonah ist 3,5 Tage in der Krippe. Sie kann dann anliegen und schlafen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dank dem funktioniert es. Und die Aussicht darauf, dass in einem Jahr, nächsten Sommer, wird Jonah in Kinski gehen. Mhm. Und dann wird der Riley langsam auch in die Krippe gehen. Wir haben uns jetzt entschieden, dass sie auf so einen Bio-Bauernhof Krippe geht, was ich recht cool finde.
Mega cool.
Ja.
Mega cool.
Und dann wird sie mehr Zeit bekommen. Also weißt du, die Aussicht darauf gibt ihre Kraft, um nicht irgendwie auszubrennen, um zu sagen, hey, es wird ja dann anders. Mhm. Mhm. Ja. Neben dem ist im Moment sowieso eine spezielle Zeit für uns beide. Über das haben wir gar nicht geredet. Wir machen den Podcast jetzt, wo wir in der Cave sitzen. Aber wir beide werden ein recht spannendes Restjahr haben. Mhm. Das heisst, ich packe die Familie ein, mache ein Mini-Sabbatical und gehe mit zwei Monaten lang um die Welt reisen, um irgendwie den Kids auch ihr Mutterland zu zeigen.
Neuseeland von deiner Frau.
Genau. Und du?
Ja, ich gehe auf L.A. 3 Monate. Da müssen wir dann auch schauen, wie wir das machen mit dem Podcast. Du kommst ja noch auf L.A., dann machen wir dort noch einen aus L.A.
Ja, oder dann halt, wenn es jemand interessiert, dann halt über Skype oder so. Ja. Ich meine, es wird spannende Zeit, dann wird es auch spannend, mit Kids zu reisen, weil das ist eine eigene Serie. Also über das können wir Stunden reden.
Ich finde das eben mega cool. Und ich habe auch jemanden in meinem Umfeld, der hat auch eine Tochter, die ist genau gleich alt wie Riley, die ist 1,5. Und dann sehe ich ab und zu wieder und dann frage ich mich so, was haben sie gemacht am Wochenende? Ja, nein, wir sind im Burger King gewesen, am Sonntagabend. Und dann finde ich so, ja, aber wir sind
nicht
nice. In der Party gewesen. Oder irgendwie, ah oh nein, sie ist noch viel zu jung und so. Und dann finde ich so, was? Wie mit, wo der Jamie 1,5 war, sind wir schon 5 Wochen in Kalifornien gewesen und 2 Wochen von diesen 5 Wochen sind wir zu dritt in einem Camper gewesen, mit 1,5. Und das war überhaupt kein Problem gewesen. Null. Also wirklich, ich habe mir das auch erst im Nachhinein überlegt. Ich dachte, das ist eigentlich schon noch crazy. Wenn man 1,5-Jährigen da quer durch Kalifornien von L.A. auf San Francisco und Joshua Tree und Las Vegas und weiss auch nicht was alles. Aber es ist nur, man muss es halt einfach machen.
Das heißt, also, ich habe Glück, dass ich kein Hausboot habe im Landesmuseum. Aber ich meine, ich habe meine Kids zum Beispiel ins Landesmuseum.
Du gehst noch viel dahin, gell?
Jetzt weniger, ich finde es ziemlich kacke, dass es umgebaut ist. Okay. Aber früher bin ich mit den Kids gegangen.
Und also man muss dazu sagen, wir sind beide aus Zürich. Ja. Falls man noch nicht gehört hat.
Aber in der ganzen Schweiz unterwegs mit den Kids. Aber ja, das stimmt. Und im Landesmuseum dort hat es halt so Situationen gegeben. Ich meine, ich gehe mitten und mache aus dem ein Abenteuer. Wir gehen auch mit anderen und dort gibt es Zinnsoldaten. Das ist ein Klassiker, wenn nicht aus Zürich.
Das ist riesig, gell, das Zinnsoldaten-Ding, was dort
ist. Es ist nicht riesig, es ist eine Schlacht, die nachgebildet worden ist. Mit,
was ist denn das Zusehen? Was ist denn das?
Es ist eine Murtenschlacht.
Muss ich aufpassen, was ich sage.
Ja, ich habe auch. Ich auch. Das ist so ein Klassiker, der Gast da hin und du es halt vorher verkaufen und das ist so ein Trick. Ich muss da hin, da gibt es etwas ganz Spezielles und dann lässt es laufen. Dann heißt du, okay, jetzt schau mal da, jetzt tun wir das Kunden zusammen. Und ich meine, da können sie im Fall wirklich, weißt du, ab 1,5 funktioniert das hure cool. Und auch wenn du sagst, ja, dann mögen sie sich nicht daran erinnern, das ist total irrelevant.
Das spielt überhaupt keine Rolle, ob sich daran erinnern.
Nein, geht ja dem Moment, es ist im Moment, genau. Ja. Es ist der Moment. Und ich gebe ihnen keine Geschichtslektion. Und ich gehe nicht irgendwie dorthin, um sie kulturell zu bilden, sondern einfach, wie es neu mit ist, wo du einigermaßen günstig reingehen kannst. Und wenn du schiffend irgendwie trocken bist und ein Abenteuer kannst du erleben mitnehmen. Ich denke, das ist aber schon ein bisschen das. Du musst nicht warten, bis dir etwas pfannenfertig vorgelegt wird, um mit dem Kind zu unternehmen, sondern du musst halt einfach ausprobieren.
Ja. Es ist lustig, jetzt sind wir schon mitten im Podcast drin und ich muss dazu sagen, also ich weiß nicht, ob es bei dir war, ich habe mir jetzt nicht viel vorgenommen für den Podcast, weil das Schöne am Podcast finde ich ja, dass du eben kannst einfach, es ist ja kein Interview, sondern es ist ein Gespräch.
Ich wollte unbedingt das Wort Opportunismus brauchen heute.
Das hast du es schon gebraucht?
Ja.
Ist das, was ich nicht gewusst habe, was es
genau.
ist?
Genau.
Kannst du mir nochmal erklären, was das bedeutet?
Nachher.
Okay. Nein, ich habe mir schon überlegt, was könnte man. Weil ich muss dazu sagen, wir sind ja wirklich. Also, ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind ja mittlerweile wirklich beste Freunde geworden. Und das, was wir dann machen, das machen wir seit 2-3 Jahren eigentlich wöchentlich. Aber einfach ohne Mikrofon. Und jetzt haben wir plötzlich ein Mikrofon zwischen uns. Und ich habe schon gewusst, das ist vielleicht eine komische Situation. Ich finde es jetzt zwar, muss ich sagen, relativ entspannt. Aber ich habe mir dann schon vorgenommen, okay, was könnten wir dann als erste Episode mal besprechen. Und ich habe gefunden, komm, bevor wir jetzt da irgendein grosses Thema anreissen, erzählen wir doch einfach mal eben mal von uns selber. Das haben wir kurz am Anfang gemacht. Und was ich jetzt aber gleich noch interessant fände, oder ich weiß ja schon einen grossen Teil davon, aber was wirklich sehr, sehr spannend ist, ich habe jetzt zum Beispiel, wie vorher erwähnt, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen, ich bin jetzt gerade letzten Donnerstag bei dir gewesen, da haben wir Fußball geschaut, mit deinem Bruder und deinem Vater. Und das ist für mich, ich finde das immer hure schön, wenn ich neu mit darf, dabei sein, wo du einfach das Family-Ding merkst. Und das ist ja bei dir extrem vorhanden. Also deinem Vater und du und vor allem deinem Bruder, einfach ihr drei sind ja sehr, sehr tight.
Wir sind ja, also ich bin...
Bist du aufgewachsen in
Oerlikon? Ja, ich bin in Oerlikon aufgewachsen und doch in, ich glaube so im Poster Perfect Family Umfeld. Also wir sind Grossfamilie, ich habe 4 Geschwister. Wir haben in einem...
Du hast 4 Geschwister?
4, ja. Wir sind aufgewachsen, meine Mutter war meistens daheim, hat von daheim aus noch ein bisschen gearbeitet. Mein Vater, das Klassiker, hat irgendwie das Geld heimgebracht.
Mein Vater ist Anwalt?
Mein Vater ist Jurist, nicht Anwalt, er ist Jurist. Und hat doch sehr, sehr behütet und sehr ein liebevolles Umfeld aufgewachsen. Und dann hast du immer das Gefühl, oder viele Leute haben das Gefühl, wenn du so aufgewachsen bist, dann hast du irgendwie doch schon die halbe Miete endlich safe, um eine gute Eltern zu sein nachher. Und ich kann
gute sagen, Basis, so ein gutes Manual.
Ja, das ist absoluter Bullshit.
Ist das so?
Es ist so. Ich sage, look, wenn ich dich anschaue, wenn ich sehe, wie du irgendwie mit deiner Familie umgehst, Das ist Champions League.
Und ja, aber das ist auch nur so, weil ich dich gehabt habe,
wo nein,
ich
nein, 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 das hast du in dir drin. Ich meine, wenn wir eine Generation zurückgehen und ich oft mit meinem Vater darüber geredet habe, ist es bei ihm anders gewesen. Also er ist wirklich aufgewachsen in einer Welt, wo Zuneigung, vor allem von väterlicher Seite, hat sich oft beschränkt auf ich habe etwas falsch gemacht, jetzt komme ich ein Problem über. Mhm. Mehr als das der liebevolle Umgang. Oder? Und das ist nicht so, dass er irgendwie ein Role Model hatte und ich jetzt da sofort würde unterschreiben, dass er der beste Vater ist auf der Welt. Oder? Also das heisst, weder ein positiver noch ein negativer Impact von der Generation vorher kann dir eine Garantie geben, dass du den Job richtig machst. Mhm. Vor allem die Welt, oder? Wir haben vorher darüber geredet. Die Welt von heute ist so eine komplett andere Welt als nur eine Generation zurück. Mhm. Und das Gleiche würde ich sagen, würde mein Vater gesagt haben vor 30 Jahren.
Ja, ja. Ja, logisch.
Dass er sagt, hey, von meiner Vaterzeit her ist ganz anders als heute. Oder?
Ja, zwei Finger gegeben und dann...
Ja, zum Beispiel.
Oder eingeschlossen worden.
Ja.
Aber das könntest du ja heute nicht mehr machen. Du kannst ja deine Kinder nicht mehr einbeschützen.
Also kannst du es schon. Kannst du es schon. Du musst einfach schauen, dass es niemand sieht. Nein. Aber verstehst du, was ich raus wollte? Du hast recht, ich habe eine unglaublich nahe Beziehung. Aber auch dort ist also meine Eltern haben sich dann auch getrennt. Sie haben wieder einen Job gemacht mit den Kids, bis wir alle irgendwie so quasi ausgeflogen sind. Und sind dann auseinander und sich dann scheiden lassen. Lustigerweise.
Das ist noch erstaunlich.
Sie haben Funny so Fact, im gleichen Jahr, wie ich mich scheiden lassen habe, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Aber okay. Es ist dort wirklich für Kinder ist klar gewesen, hey, es ist wie ein AG, es ist so, dass wirklich das Ding, wir sind zusammen, wir machen zusammen einen Job und egal was wir für Probleme haben, wir stellen sie zurück. Und die Preise von dem wird vielleicht einigen Leuten heutzutage nicht schlecht tun, um zu sagen, hey, wenn du Kids hast, gibt es halt so, das musst du halt vielleicht auch manchmal dich selber ein bisschen zurücknehmen und sagen, für Kids mache ich jetzt noch einen Schritt weiter, als ich sonst würde machen. Ich sage nicht, dass wir mit 20 Jahre lang eine unhappy Beziehung führen, nur wegen der Kids, überhaupt nicht. Mhm. Aber ein bisschen härter daran arbeiten, zum Beispiel, wäre
genau, schlecht. Das ist ein guter Punkt, daran arbeiten.
Ja.
Das ist auch etwas, also ich merke das ja auch bei meiner Beziehung, also es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten und da muss ich auch nicht das Blatt vom Mund nehmen, weil das ist, glaube ich, einfach auch natürlich und ich finde es auch nichts Schlimmes, wenn man sich mal, ich merke es auch, ich meine, wir sind zusammengekommen und kurz darauf ist meine Frau schwanger geworden und wir hatten eigentlich gar nicht wirklich viel Zeit für uns allein. Und dann ist plötzlich der Jamie auf die Welt gekommen, das ist wunderschön und wir sind am Anfang in dieser Bubble drin und wow, und das ist jetzt unser Kind und jetzt bin ich Vater und irgendwann wird die Bubble halt ein bisschen staubig und sie wird zum Alltag, was nicht heisst, dass es nicht weniger schön ist. Aber es ist hure gefährlich, dass man seinen Partner nicht vergisst. Oder einfach nur noch als älterer Teil sieht. Und das ist auch etwas, was sich bei uns sich eingeschlichen hat, wo meine Frau auch ein bisschen Mühe hat damit, weil sie ist weniger so als ich. Und ich musste auch wirklich hart an mir arbeiten, weil es liegt ja nicht an der Liebe, die ich nicht für sie habe, sondern einfach auch, sie nicht... Also, sie zu sehen und was sie will, weil sie ist ja schlussendlich immer noch eine eigenständige Persönlichkeit und nicht einfach nur Mami oder meine Frau. Sondern sie hat Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, heute ein bisschen, das ist bei vielen heute das Problem, dass man die Bedürfnisse vom Partner wie weniger ernst nimmt. Weil es gibt ja etwas, das noch viel wichtiger ist. Und das ist das Kind. Und ich glaube, das ist falsch, wenn man es so denkt.
Schade, dass wir uns nicht irgendwie so unterhalten haben oder so näher miteinander geredet haben in der Zeit, wo meine Frau entschieden hat, und das muss ich sagen, sie hat gesagt, hey, ich will Kind. Und klar, für mich war es, ich habe den Ian, ich habe das durchgemacht, ich habe dafür gesorgt, dass mein Name nach meinem Tod ehrenvoll weitergetragen wird, bla bla bla, Bullshit. Aber dass ich ihr gesagt habe, cool, aber ich habe etwas gelernt aus der ersten Beziehung. Das ist, du musst mir versprechen, dass man für unsere Beziehung einen Platz findet, wenn wir Kinder haben. Mhm. Und für sie war es, ja, klar. Mhm. Das ist ja gar keine Diskussion.
Logisch.
Und was wir passiert? Wir haben keinen Platz. Und man soll das auch nicht irgendwie, weißt, ich will das nicht so dargestellt haben, dass das wie ein Versagen ist, sondern es passiert einfach. Es passiert so schnell. Es passiert schnell, aber trotzdem schleichend. Oder? Also am Anfang ist klar, wenn du weißt auch, wie es ist, wenn du frisch älter wirst, dann gibt es keinen Platz. Dann ist das kleine Knöpfchen ist vor dem du als Mann bist der Uber Eats, oder? Du bist irgendwie da, um irgendwie, ja, du bringst, du schaust, du kannst eh nicht machen, du kannst es nicht wirklich füttern, du kannst es nicht irgendwie wirklich ins Bett bringen. Bei mir war es meistens so gewesen, weißt, ja. Es ist mit dem Stillen und allem, es ist so intensiv an ihr gelegen, alles, dass du einfach wirklich geschaut hast, dass du ihr etwas Gutes machst.
Genau. Und du bist eigentlich mehr für sie da als für das Kind.
Genau. Genau. Damit es funktioniert, schaust du, dass sie nicht komplett durchdreht. Es ist so ein tougher Job.
Mhm. Und wenn du natürlich dann das erste Mal Vater wirst, das verstehe ich auch, warum viele Väter dann plötzlich finden so, Moment mal, was ist jetzt denn mit mir? Und das sind die Momente, wo man sich... Und darum sage ich eben ab und zu, auch wenn du vorher gesagt hast, weißt, so Google und Bücher, die könnt ihr im Prinzip gar nichts sagen. Aber wenn es um das geht, also ich habe mir wirklich schon auch ein, zwei Bücher gekauft, wo ziemlich schwanger war. Und ich habe aus diesen Büchern schon zwei, drei Sachen mitgenommen. Also es ist am Anfang, musst du schauen, dass deine Frau funktioniert und ihr Uhren viel Liebe geben, weil das kommst du dann auch wieder zurück über. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, es geht nicht nur um den Cash, sondern es geht wirklich einfach so ein bisschen Zeulen sein, weil sie kommt gerade aus einer Schwangerschaft raus von 9 Monaten, wo weiß nicht, wie anstrengend gewisse finden. Simi hat immer gesagt, also immer wenn Frauen gefunden haben, dass sie so eine schöne Schwangerschaft sind, hat sie immer gefunden, hey, ich glaube, kein Wort. Keine Schwangerschaft ist schön.
Es wird
das
romantisiert.
Kann nicht sein. Das ist unmöglich.
Das ist aber die Natur. Ich meine, weißt, wenn wirklich irgendwie das nur schon die Geburt wird irgendwie so präsent bleiben, dann wären wir ausgestorben wie Dinosaurier. Ich meine, da schaut die Natur schon, dass etwas hängen bleibt, wo eine Frau sagt: Hey, look, why not again? Ja, ja, ja. Aber was ich damit gemeint habe mit dem Google, ist mehr, dass du kannst suchen. Positiv, A oder B. Oder? Du willst eine Antwort, ist A oder B besser? Und du kannst googeln und du findest für beides das Argument. Ja. Es ist ein Pot, der so voll ist, dass du nur schaust, in welche Richtung surfe. Und dort findest du genau das, was du suchst. Gefährlich daran ist für mich, dass du, wenn du dort reingehst, dann das Gefühl hast, du findest die Lösung. Mhm. Ansätze, so wie du sagst, Ansätze findest du super, da musst du sie einfach für dich übersetzen.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Du musst sie einfach für dich umschreiben, weil du bist ja ein anderer Mensch, du hast eine andere Situation. Ja. Und du bist mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Und du bist der Älteste.
Nein, ich es hat einen 6. gegeben. Ich hatte einen älteren Bruder, aber der ist im Alter von 7 bei einem Unfall gestorben. Ja. Ganz etwas Krasses. Also ich kann mir das, seit ich Vater bin, ich kann mir das nicht vorstellen, wie so etwas kannst verkraften.
Das ist unglaublich.
Dort war ich 4 und das sind so die präsentesten Erinnerungen, die ich habe. Die Traumatisierung durch das brennt das natürlich ein bisschen. Aber jetzt, um nicht irgendwie ins emotionale Gehen da, ist mehr das gewesen, dass ich. Meine Eltern haben irgendwie dann 2 Kinder adoptiert. Sie haben Platz in der Familie. Das heisst, ich habe eine ältere Schwester, die ist ziemlich schnell ausgewandert, ziemlich früh, wohnt jetzt in Braunschweig, in Deutschen.
Sehr schön dort, bin ich auch schon.
Hey, wenn ihr wisst, wo ich die Ferien das nächste Mal, Braunschweig, ja, ja. Ist etwa so, wie der Name tönt. Und dann habe ich irgendwie 4 jüngere Geschwister, 3, Entschuldigung, kann ich noch rechnen.
Okay. Aber du hast mir das auch schon mal erzählt. Du hast eigentlich, aber wir sind nie wirklich so. Du hast mir irgendwann mal erzählt und dann hast du gesagt, was krass, du hast irgendwie 4 Geschwister, das habe ich nicht gewusst. Aber du hast ja eigentlich, du bist in Oerlikon aufgewachsen und hast eigentlich wirklich eine coole Kindheit gehabt.
Ja, super Kindheit gehabt.
Und du sagst, du hast vorher mal gesagt, und haben wir schon mal darüber diskutiert, dass das eigentlich, wenn du eine schöne Kindheit hast, heisst das nicht automatisch, dass du nachher weißt, wie es geht.
Nein, du weißt, wie sich's anfühlt. Mhm. Oder? Also, das ist sicher, was ich daraus gewonnen habe, sind so verschiedene kleine Momente, weißt, wo so Glücksmomente sind, die du dich erinnern und die versuchst zu reproduzieren. Aber die Glücksmomente hast du auch in einer nicht intakten Familie. Die sind einfach noch jemand anders gewesen, und dann versuchst du die für deine Kinder zu reproduzieren. Aber ja, das ist es so. Ich habe eine hure coole, wirklich eine super Kindheit gehabt. Ich habe, wenn wir jetzt ganz ins Persönliche gehen, ich habe eine sehr schwere Krankheit gehabt und wäre auch um die 7 fast gestorben dran. Also die Krankheit hat das sicher auch geprägt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich meinen Kids eine Kindheit kann geben kann, wie ich sie hatte, dann bin ich wirklich happy. Ja.
Aber du hast ein bisschen das Gerüst bekommen.
Ja. Ja.
Und das habe ich eben gemeint.
Ja.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel, also meine Mutter ist super, die ist wunderbar, meine Mami allen eher, aber ich habe nicht wirklich, ich habe jetzt einen Sohn und ich durch das, du hast ja vorher gesagt, du findest, dass ich das super mache als Vater und so. Und ich habe aber nie irgendwie, also alles, was ich eigentlich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber alles, was ich eigentlich gelernt habe, ist, wie man es eigentlich nicht macht. Und was ich aber jetzt halt daraus herausziehen konnte...
Aber das ist schon sehr viel wert.
Ja, also das stimmt.
Das ist fast aber mehr wert, um zu sehen, wie es für dich funktioniert hat als Person. Weil was für dich funktioniert hat, funktioniert für andere nicht. Ja. Aber wenn du siehst, wie es nicht machst, dann hast du schon, und das kannst eliminieren, dann hast du schon sehr viel gut gemacht.
Ja. Ja, es ist halt, also das ist auch etwas, wo ich am Anfang habe ich schon so ein bisschen, ich bin jetzt nie jemand gewesen, der Panik hatte, dass ich das nicht auf die Reihe bringe mit meinem Sohn. Und eben jetzt gestern, als ich vorher erzählt habe, mit dem Kollegen telefoniert habe, hat er gesagt, hey, fuck, ey, irgendwie schon so ein bisschen Panik und so, wie ich das plötzlich sage. Wenn er irgendwie seinen Sohn bekommt, anscheinend wüsste er das schon, dass es ein Bub wird. Ob es dann richtig oder falsch macht. Und dann habe ich auch nicht die perfekte Guideline bekommen von zu Hause. Dann habe ich auch gesagt, hey, Tobi, in dem Moment, also zumindest bei mir so gewesen, und ich glaube, das können auch viele bestätigen, wo du das Kind siehst und hast, physisch, und nicht nur im dicken Bauch von deiner Frau, dann sind die ganzen Ängste, die verbröckeln gerade und fallen zu Staub.
Weil
es ist so irrelevant.
Du bist nie parat zum Vater werden. Mhm. Sondern du wirst Vater in dem Moment, wo es losgeht.
Ja.
Und der Druck, den sich gewisse machen, die sagen, hey, ich bin noch nicht ready für ein Kind, ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie schon passt, ja. Spül das wirklich runter. Ja. Weil sobald du das kleine Ding in der Hand hast, und sobald du irgendwie anfängst, erkennen, was es bedeutet, dann wachst du. Und du wirst von Zero to Hero, egal wo es hingeht, du wachst in die Rolle inne. Und ich glaube, das ist auch eine Message, die ich rausgeben will, ist, hey, habt nicht das Gefühl, dass irgendwann einmal aufwachst am Morgen und sagst, jetzt bin ich ready. Und es kommt nicht und es kommt nicht und hast das Gefühl, ich werde nie ein guter Vater. No, warte. Wenn es kommt, react.
Ja. Ja, weil das sind so Sachen, ich meine, ich habe mir das schon überlegt, aber das ist wirklich, das ist so gerade zerbröckelt. Und was ich vor allem für mich selber auch wieder gemerkt habe, es ist gar nicht um den Jamie gegangen, um das Baby, um das frisch geborene Baby, ist, ich habe für mich selber das erste Mal in meinem Leben eine Chance bekommen, um einen kompletten Reset zu machen. Als Mensch. Weil alles, was ab jetzt passiert, ist das Wichtigste in deinem Leben.
Genau.
Und du hast, das ist so ein geiles Gefühl, das sind so Sachen, die ich mir irgendwie, also in dem Moment, Simi hat auch nicht die einfachste Schwangerschaft gehabt, wir haben bis irgendwie, bei 3-4 Monaten nicht gewusst, ob es irgendeine Verformung hat, Gregory-Syndrom hat das, glaube ich, geheißen. Wir haben wirklich Blut geschwitzt, bis wir dann das Telefon bekommen haben, am Freitagabend, um 5 Uhr, dass alles okay ist. Und ab dem Moment, wo ich gewusst habe, okay, der Kleine wird so wie es aussieht, gesund auf die Welt gekommen, ist etwas passiert in mir drin, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Und das Erste war das, was ich gesagt habe, hey, wow, ich komme jetzt eine Chance über für einen kompletten Reset in meinem Leben. Weil jetzt habe ich wie eine Chance, das Wichtigste in meinem Leben, das Beste zu sein, wo ich sein kann. Also wie von Null anfangen, von Scratch nochmal anfangen. Und das Andere ist wie so, was auch cool war, also was mega schön war, ist, dass das erste Mal in deinem Leben hast einen Job.
Ja, genau.
Und den wirst du dein ganzes Leben lang haben, bis du stirbst.
Ja.
Und das ist ein hure geile, das ist wie so, das ist doch wieder Reset. Jetzt krass, jetzt darfst du nochmal neu anfangen mit deinem Leben.
Weißt du, was mich wundert, und das ist sehr, sehr wahr übrigens, was du sagst, also es ist ein Job, der nicht aufhört mit 18, das kann ich da jetzt unterschreiben.
Ja.
Es ändert sich.
Ja.
Der Ian ist jetzt wird zu einem Kollegen. Ja. Und das hoffe ich, dass ich den Job so angekriegt habe und dann auch weitermache, dass wenn er mal wirklich ein Problem hat, dass er kommt. Und es nicht mehr messest daran, wie oft er mit dir irgendwie gerade zu Mittag essen oder mittlerweile ein Bier trinkt oder so. Was mich wundern nimmt, ist, bei dir, du, wo wirklich Rock'n'Roll, Leben gegen aussen, du wirst vielleicht sagen, das ist nicht so, aber gegen aussen definitiv verkörperst. Wenn du sagst, weißt du, der richtige Job, hast du je das Gefühl gehabt, du müsstest dich selber jetzt komplett ändern, um den Job richtig zu machen?
Nein. Weil für mich war von Anfang an klar, das eine schließt das andere aus. Und da, zu dem Thema, wollte ich auch gerade noch mal etwas sagen. Es gibt einen Film und jedem Vater, also für jeden Vater, egal ob er Musiker ist oder nicht, der soll den Film schauen. Und der heisst «The Other F-Word». Und das ist ein Film über Väter von Punkbands, wo jetzt plötzlich, ich meine, man sagt immer bei Punkbands, ja, die haben, das ist alles nur Chaos und Fluchen und gegen Establishment und einfach immer dagegen schwimmen. Das ist ja Punk.
Das ist der Doc-Film, gell?
Ja, das haben wir auch schon mal zusammen gemacht. Ja, ja. Es geht um ein paar Familienväter, keine Ahnung, zwischen 30 und 40, die gesagt haben, irgendwie, sie haben das Leben lang eigentlich immer alles gegen den Strom machen. Und jetzt haben sie plötzlich ein Kind und wollen dem so etwas beibringen, was man darf und was man nicht darf machen. Und das ist
also sie werden eigentlich zu dem, was sie ein bisschen bekämpft haben, immer. Ja. Aber halt ja.
Seine Eltern bekämpft das Leben lang. Und jetzt sind es plötzlich sie, die Eltern, oder? Ja. Und ich behaupte immer genau aus dem Grund, das sind definitiv nicht die schlechteren Väter, vielleicht sogar besser. Und das ist ein Film, wo ich wirklich jedem ans Herz lege, «The Other F-Word». Und eben nochmal zu dem zurück, was du gesagt hast. Also ich finde es natürlich auch cool. Ich bin jetzt letzte Woche auch mit dem Jamie im H&M irgendwie Kleider kaufen. Ich habe noch Skinny Jeans gekauft und irgendwie ein Vans-Shirt mit Thermal abgeschnitten. Und das finde ich natürlich schon lustig. Und meine Frau schaut dann an und findet so, ja, okay, ja, das kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Das ist Mini-Me von dir jetzt einfach. Aber nein, also ich finde, das eine schließt über das andere überhaupt nicht aus. Also, ja, also man kann auch als Dad, wenn du das Wort, ich finde das ein extrem blödes Wort, aber man kann als Dad auch ein Rockstar sein für seinen Sohn.
Ja, sicher. Also weißt, ich habe einfach das Gefühl, dass du trotzdem, das ist etwas Gefährliches, aber da ist der Druck da vom Establishment, weißt, wo irgendwie, wenn du nach Role Models suchst oder irgendwie das Gefühl hast, jetzt wird die Dad und du schaust mal, heißt okay, jetzt muss ich ein bisschen mich ändern und ich würde von dem auch definitiv abraten, weil ein guter Dad ist ein Dad, der sich selber ist.
Eben, aber da haben wir ja wieder den Menschenverstand, den gesunden Menschenverstand.
Ja, aber der gesunde Menschenverstand, der verflüssigt sich eben teilweise hure schnell,
ja, ja.
Weil du wirst überfordert sein. Du bist so oft überfordert in dieser Rolle. Das heisst, du suchst nach irgendeiner Lifeline, du suchst nach irgendeinem Rettungsring, wo in dem Moment, wo du das Gefühl hast, gehst du unter, dich irgendwie wieder die Oberfläche zurückholt. Und die sind oft nicht die beste Lösung.
Ja. Gut, eben, das kann ich natürlich viel weniger beurteilen als du, weil du hast schon einen 18-jährigen Sohn. Mein Sohn ist 3 und die ersten 3 Jahre mit dem Jamie sind, ganz ehrlich, extrem cool gewesen. Also ich habe mit vielen Vätern, jetzt gerade irgendwie vor einem Monat sind wir an einem Barbecue gewesen, und dann habe ich mit einem Vater geredet, bei einem Kollegen, den ich aber auch nicht gekannt habe vorher, der auch Kids hat, und hat gefunden, ja, aber wie ist denn jetzt, das? Wir haben ein Kind im gleichen Alter. Wie sind denn jetzt die letzten 3 Jahre für dich gewesen? Und ich habe ganz ehrlich muss sagen, ganz ehrlich, es war super easy gewesen. Und er schaut mich an und findet, das habe ich jetzt noch nie gehört. Was heisst super easy?
Das früh aufstehen, in der Nacht aufstehen. Da sind wir wieder bei dem Thema mit den Hipster, der am Morgen irgendwie lächelnd durch die Stadt. Anscheinend gibt es die.
Ja, aber es ist einfach irgendwie so. Gut, ich muss dazu auch sagen, ich bin wirklich so ein hoffnungsloser Optimist, was meine Frau am Anfang so fertig macht. Weil sie einfach irgendwie findet, ey, hör mal auf. Also, weißt du, das ist jetzt nicht so cool. Im Fall, wie du jetzt das so findest. Es ist nicht alles so easy und so. Aber ich habe wirklich, das gibt es auch. Und ich kann das wirklich mit gutem und ehrlichem Gewissen sagen. Ich has klar ist es anstrengend, aber so die schlimmsten Momente die ich bis jetzt mit meinem Sohn hatte, sind so Momente wie, dass er plötzlich findet, er hat mega Bauchweh und ich muss am Sonntagabend mit ihm noch in Notfall Kinderspital. Das sind schlimme Momente, weil das macht mich dann fertig, so Zeug. Aber mit ihm, das ist dann so, gut, ich kann vielleicht dann auch schneller abstellen und finde, also weißt, es kommt Blas mit Schuhen.
Super. Ich habe das Gefühl, wir haben für unseren nächsten Podcast jetzt gerade das Thema gefunden und das ist sich Sorgen machen. Weil das ist etwas, das nie mehr wird aufhören in dem Moment, wo das kleine Ding auf der Welt ist. Mhm.
Meine Mami hat heute noch Angst, wenn ich mir erzähle, ich meine, ich bin jetzt 40 und ich gehe viel Velo fahren und finde, ja, aber hast du schon einen Helm, gell? Und so. Nein, und ich darf ihr das gar nicht erzählen. Dann habe ich noch einen Velounfall gehabt, der Langstrasse. Wenn ich nur ihr das schon erzählen würde, dann das wäre Terror. Und ich habe immer gefunden, so, hey, Mami, hör mal auf. Also weißt, ich bin jetzt irgendwie 35 und jetzt, seit der Jamie auf der Welt ist, ist so, okay, I'll get you. Ich weiß, was du meinst. Das wird, und ich habe auch mal mit ihr darüber geredet. Und sie sagt, Sven, das wird nie aufhören. Nie. Weil das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist, dass deinem Sohn oder deinem Kind etwas passiert. Egal, ob der 40, 30, 60 oder 3 Jahre alt ist. Das geht nicht weg. Und das ist so eine krasse Vorstellung. Weil du jetzt einfach weißt, du hast das Leben lang Angst um dein Kind. Mhm. Weil das sind die richtigen Ängste, oder?
Ist so.
Aber es ist das Schönste, was es gibt. Aber wie du sagst, das ist ein gutes Thema für den nächsten Podcast. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon sehr lang gemacht. Schon wieder. Also was heisst schon wieder? Das erste Mal. Ich habe es mega cool gefunden. Ich freue mich auf den nächsten.
Ich mich auch, und definitiv.
Und es war gemütlich gewesen. Und jetzt würde ich sagen, danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Dawn of the Dads. Volume 1. Und wir hören uns
gleich wieder
bei der nächsten Episode.
Bis dann.
Adios.
Ciao zusammen. Dawn of the Dads.